Alan Fischer. Warum wir lieben. Die Chemie der Leidenschaft. Beinahe jeder von uns war schon einmal verliebt. Selbst wenn wir noch nie von der Wucht der Liebe getroffen wurden, so haben wir doch schon von unzähligen gehört, die es erwischt hat. Um die Liebe ranken sich unendlich viele Erzählungen, Lieder und Filme. Das Thema dominiert seit Jahrtausenden die menschliche Kultur und findet sich auf vielfältige Weise in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen wieder, sei es geistige Verbundenheit gegenüber der Familie und Freunden oder die körperliche Zuneigung gegenüber einem anderen Menschen. Die Blinks zu »Warum wir lieben« nehmen dich mit auf eine Reise durch die Menschheitsgeschichte. Sie erklären dir, wie die ersten Romanzen aussahen und helfen dir, über deine letzte Romanze hinwegzukommen. Neurophysiologie und Beziehungstipps werden dabei genauso berücksichtigt wie Evolutionsbiologie und das Einmaleins der Partnersuche. Blink Nummer 1. Alle Menschen lieben gleich. Es gibt viele Arten, seiner Liebe für jemanden Ausdruck zu verleihen, aber einige Symptome teilen wir alle, wenn wir verliebt sind. Wir stellen die Person, die wir lieben, auf ein Podest und sehen sie als einzigartig und makellos an. Wenn wir uns verlieben, dreht sich auf einmal alles um diese andere Person. Jeder Gedanke, jeder Traum und jede Handlung orientiert sich an ihr. Sogar das, was wir bei anderen Leuten als Schwächen abtun würden, sehen wir durch die rosarote Brille. Wenn unser Partner etwa lispelt, legen wir ihm das vielleicht nicht als Sprachfehler aus, sondern finden es niedlich und sehen es als etwas an, das ihn zu etwas Besonderem macht. In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen gelangte Helen Fischer zum Ergebnis, dass diese zentralen Merkmale der Verliebtheit überall auf der Welt gleich sind. Egal, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind, welche Sprache wir sprechen, wie alt wir sind, ob wir das gleiche oder das andere Geschlecht lieben, jeder von uns durchlebt ähnliche Gefühle. Die Punkte, an denen sich Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaften zeigen, lassen sich durch kulturelle Faktoren erklären. Beispielsweise ergab eine Studie, dass Japaner wesentlich häufiger als US-Amerikaner der Aussage zustimmen, dass sie oft Angst haben, das Falsche zu sagen, wenn sie mit ihrem potenziellen Partner sprechen. Das liegt allerdings daran, dass Japaner in der Regel in einem viel formelleren Kontext mit dem anderen Geschlecht ins Gespräch kommen als Menschen in den USA. Im Endeffekt ist die Liebe überall gleich. Nur unsere Art, mit ihr umzugehen, kann sich unterscheiden. Obwohl wir meist denken, wir seien mit unseren Gefühlen des Verliebtseins ganz allein auf der Welt, ist das Gegenteil der Fall. Allen anderen geht es höchstwahrscheinlich genauso. Und das ist biochemisch begründet. Blink Nummer 2. Liebesgefühle entstehen durch biochemische Prozesse in unserem Gehirn. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir lieben? Auf diese kuriose Frage würden viele von uns instinktiv mit einer ganz romantischen Erklärung antworten. In Wahrheit ist aber die Lösung eher sachlicher Natur. Liebe ist ein Resultat bestimmter chemischer Reaktionen im Körper. Insbesondere drei Neurotransmitter, die dafür verantwortlich sind, Informationen im Körper zu übertragen, spielen hier eine große Rolle. Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Dopamin kontrolliert unsere Stimmung, aber offensichtlich nicht nur die. Forscher haben herausstellen können, dass romantische Gefühle mit verstärkter Aktivität in einem Bereich im ventralen Hirnstamm korrelieren. Dort liegen auch die meisten Zellen für die Dopaminproduktion. Die Hauptmerkmale von Liebe, gebündelte Aufmerksamkeit, das Bedürfnis, für die andere Person attraktiv zu sein und sogar die Sucht nach dieser Person, sind das Ergebnis einer vermehrten Dopaminausschüttung. Diese Überproduktion macht die Anziehung tatsächlich mit einer Art Sucht vergleichbar. Genau wie Drogenabhängige ein Verlangen nach ihrer Droge haben, so verspüren Liebende ein starkes Verlangen nach ihrem Geliebten. Einen ähnlichen Effekt hat der Neurotransmitter Noradrenalin. In Verbindung mit Liebe sorgt die Ausschüttung von Noradrenalin für Aufregung, Hochgefühle und einen schnelleren Puls. Allerdings hat dieser Neurotransmitter mitunter auch unangenehme Nebenwirkungen. Wenn wir nicht mehr schlafen und nicht mehr essen können, liegt das nur in zweiter Linie an der Sehnsucht nach unserem Partner. Entscheidend ist dabei tatsächlich die erhöhte Produktion von Noradrenalin. Schlussendlich spielt auch unser Serotoninspiegel eine entscheidende Rolle, allerdings auch keine besonders angenehme. Durch das viele Dopamin und Noradrenalin, das in unserem Körper freigesetzt wird, sinkt unser Serotoninspiegel. Weniger Serotonin bewirkt, dass wir uns rastlos fühlen, uns nicht entspannen und unsere Gedanken nicht von unserem Partner lassen können, wenn wir verliebt sind. All diese Prozesse hören sich zwar nicht sonderlich romantisch an, tatsächlich sind sie aber der wahre Grund für unsere Fahrt auf der Gefühlsachterbahn. Blink Nummer 3. Neben der romantischen Liebe stellen Lust und Bindung andere Formen von Verlangen dar. Romantische Liebe ist nicht die einzige Form von Verlangen, die wir verspüren können. Darüber hinaus gibt es auch noch Lust und Bindung. Hier sind aber keine Neurotransmitter, sondern Hormone am Werk. Lust bezeichnet unser sexuelles Verlangen nach jemandem und resultiert aus der Ausschüttung des Hormons Testosteron. Je mehr Testosteron in unserem Körper freigesetzt wird, desto erregter sind wir. Bindung auf der anderen Seite beschreibt das Gefühl von Geborgenheit und Glück, das wir spüren, wenn wir Zeit mit geliebten Menschen verbringen. Auslöser hierfür sind die Hormone Vasopressin und Oxytocin, deren erhöhte Ausschüttung mit dem Bedürfnis nach Nähe korreliert. Deswegen tragen sie auch den Spitznamen Kuschelhormone. Zwar laufen all diese Prozesse getrennt voneinander ab, das hindert sie allerdings nicht daran, in Kombination miteinander aufzutreten und sich gegenseitig zu bedingen. Beispielsweise kann ein Gefühl von romantischer Liebe auch Lust auslösen. Wenn unsere romantischen Gefühle durch erhöhte Dopamin- und Noradrenalinspiegel steigen, kann das die Produktion von Testosteron stimulieren und wir bekommen Lust. Andersherum können sich aus Lust auch tiefere Gefühle entwickeln, denn die Wachstumsstimulation zwischen Hormonen und Neurotransmittern funktioniert auch auf diesem Weg. Ein Anstieg von Testosteron kann die Produktion der Neurotransmitter unterstützen und aus einer reinen Affäre eine romantische Beziehung machen. Tja, leider beschränken sich unsere Gefühle der Zuneigung nicht immer und ausschließlich auf eine Person. Die verschiedenen Formen von Liebe können sich auf mehrere Menschen gleichzeitig beziehen und damit für unangenehme Konstellationen sorgen. Blink Nummer 4. Der ideale Partner ist mysteriös, anders und symmetrisch. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und dementsprechend suchen wir uns unseren Partner nach unterschiedlichen Kriterien aus. Aber trotz all dieser Unterschiede gibt es doch ein paar Eigenschaften, denen keiner von uns widerstehen kann. Die erste davon lautet: Hauptsache anders. Egal welchem Geschlecht wir angehören oder welches Geschlecht wir attraktiv finden, am besten gefallen uns meist diejenigen, die anders sind als wir selbst. Diese Andersartigkeit birgt etwas Mysteriöses und Neuartiges, das wir ergründen wollen und daher begehrenswert finden. Lust auf Neues ist fest in unseren Genen verankert und lässt unseren Dopaminspiegel in die Höhe schießen. Das wiederum liefert uns eine gute Grundlage für romantische Gefühle. Aber wie kommt es, dass die Natur uns darauf programmiert hat, diejenigen zu begehren, die ganz anders sind? Ja, vermutlich ist dieses Verhalten evolutionär begründet. Die Kinder zweier Elternteile, deren DNA sich stark voneinander unterscheidet, sind in der Regel einem geringeren Risiko für Erbkrankheiten ausgesetzt. Ihre Überlebenschancen sind also höher. Dass unsere Sinne instinktiv feststellen, wer gut zu uns passt und wer nicht, bewies das Sweaty-T-Shirt-Experiment. Hierbei mussten Frauen durchgeschwitzte T-Shirts von Männern anhand ihres Geruchs bewerten. Der, dessen T-Shirt für eine einzelne Frau am anziehendsten roch, war meistens auch derjenige, dessen Immunsystem verschieden, aber kompatibel mit dem der Frau war. Außerdem neigen die meisten von uns dazu, gut proportionierte Partner zu bevorzugen. Gute Proportionen bedeuten hier zum einen Symmetrie. Wer ein symmetrisches Gesicht hat, wird statistisch eher als attraktiv bewertet als jemand, dessen Gesichtshälften sich ein wenig unterscheiden. Symmetrische Züge lösen in unserem Gehirn die Produktion von Dopamin aus, was die Person begehrenswert erscheinen lässt. Für hetero- und bisexuelle Männer stellt an Frauen zudem ein besonderes Verhältnis von Taille zur Hüfte ein Begehrlichkeitskriterium dar. Wenn dieses Verhältnis bei 70% liegt, sieht der Körper einer Frau für viele Männer besonders attraktiv aus. Dass Models in Männermagazinen meist diese Maße aufweisen, sollte daher niemanden überraschen. Obwohl wir alle unsere Vorlieben haben, wenn es um die Partnerwahl geht, teilen wir also trotzdem ein paar grundlegende Präferenzen. Blink Nummer 5. Was wir in einem Partner suchen, überrascht aus evolutionsbiologischer Sicht kaum. In jedem von uns, egal welchen Geschlechts, tut sich auf der biochemischen Ebene das Gleiche, wenn wir verliebt sind. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir uns auch alle auf die gleiche Art und Weise verlieben. Hier gibt es nämlich tatsächlich geschlechtsbedingte Unterschiede, die traditionelle Vorurteile zu bestätigen scheinen. Während Männer eher auf optische Kriterien achten, ist den meisten Frauen ein Gefühl von Sicherheit wichtiger. Die meisten Männer legen also mehr Wert auf Äußerlichkeiten. Das klingt zwar nach einem Klischee, der Grund dafür ist aber evolutionsbiologisch bedingt. Junge Frauen mit hübschen Gesichtern, die sich großer Beliebtheit erfreuen, strahlen mit ihrem Aussehen nämlich vor allem eins aus: einen hohen Östrogenspiegel, der als Indikator für Gesundheit und Fruchtbarkeit dient. Da Männer anhand optischer Kriterien entscheiden, ob sich eine Partnerin für sie eignet oder nicht, verlieben sie sich durchschnittlich viel leichter als Frauen. Die wünschen sich nämlich von einem potenziellen Partner vor allem eines: Sicherheit. Heterosexuelle Frauen fühlen sich eher von Männern angezogen, die Erfolg, Intelligenz und finanzielle Absicherung ausstrahlen. Der Grund dafür liegt in dem Wunsch der Frau, von ihrem Partner durch Schwangerschaft und Geburt begleitet zu werden, einem langen und nervenaufreibenden Prozess. Dementsprechend sucht sie gezielt nach einem Partner, der sie in dieser Zeit am besten unterstützen und versorgen kann. Typischerweise erfolgreiche Männer. Die Evolution hat die Geschlechter dazu angetrieben, ihre Partnerwahl an komplett unterschiedlichen Kriterien festzumachen. Das ändert allerdings nichts daran, dass wir im Laufe unseres Lebens einen ganz eigenen Geschmack entwickeln. Aber wie kommt dieser zustande? Blink Nummer 6. Wir verfügen über eine Liebeslandkarte, die uns den Weg zu unserem Traumpartner weisen kann. Je älter wir werden, desto klarer sehen wir auch, was wir an einem Partner schätzen und was nicht. Die vielen kleinen Details, die bei der Partnerwahl als Pro und Contra verbucht werden, setzen sich zu einer Art persönlichen Liebeslandkarte zusammen. Unterbewusst hilft diese uns mit Kriterien wie Augenfarbe, Humor oder sexuellen Vorlieben bei der Navigation durch die schier unendliche Menge an Partnern. Unsere persönliche Karte unterscheidet uns von allen anderen Menschen auf der Welt. Keine zwei Karten gleichen sich, da sich jede mit ihrem Besitzer, dessen Leben und Erfahrungen stetig weiterentwickelt. Nachweislich teilen nicht einmal eineiige Zwillinge, die ansonsten gemeinsame Werte und Interessen haben, die gleichen Vorlieben für potenzielle Partner. Die Liebeslandkarte verortet nicht nur unsere Präferenzen, sondern dient tatsächlich dazu, uns zu einer ganz bestimmten Person zu führen, in die wir uns gemäß bisheriger Erfahrungen bedenkenlos verlieben können. Wenn wir beispielsweise einen Raum betreten, in dem sich nur Leute befinden, die wir nicht kennen, sind darunter vermutlich erst einmal viele potenzielle Partner. Allerdings werfen wir uns nicht allen davon um den Hals, sondern fühlen uns nur zu sehr wenigen, nicht selten auch nur einer einzelnen Person wirklich hingezogen. Zu dieser einen Person lotst uns unsere Karte. Sie ist der Schatz. Obwohl unsere eigene Liebeslandkarte uns vielleicht zum Menschen unserer Träume führt, heißt das aber leider noch lange nicht, dass dieser auch unser Partner wird. Denn er hat selbst eine Karte, die ihn möglicherweise auf eine ganz andere Fährte führt. Blink Nummer 7. Aus serieller Monogamie entwickelte sich vor 3,5 Millionen Jahren Liebe. Führen wir uns die vielen evolutionsbiologischen Mechanismen vor Augen, die unsere Partnerwahl beeinflussen, scheint es so, als wäre die Liebe ein bloßer Nebeneffekt, den wir Menschen ein paar Jahrmillionen später hinzugedichtet haben. Tja, aber weit gefehlt. Die Frage nach dem Ursprung der romantischen Liebe führt uns 3,5 Millionen Jahre zurück. Unsere Vorfahren hatten gerade den aufrechten Gang angenommen. Frauen sahen sich im Zuge dieser Entwicklung vor eine Herausforderung gestellt. Sie konnten ihren Nachwuchs nicht mehr auf dem Rücken umhertragen, sondern mussten ihn im Arm halten. Somit standen ihnen die Hände zum Sammeln von Nahrung nicht mehr zur Verfügung und auch eine schnelle Flucht vor Gefahren war kaum möglich. Sie waren auf einen Partner angewiesen, der sie bei der Kinderbetreuung unterstützte. Letztendlich führte diese veränderte Situation zur Herausbildung serieller Monogamie. Partner blieben über einen längeren Zeitraum zusammen, um den eigenen Nachwuchs großzuziehen. Vermutlich verbrachten unsere Vorfahren in diesem Stadium der Evolution nicht ihr gesamtes Leben miteinander, sondern zeugten ein Kind und betreuten es die ersten 4 Jahre gemeinsam. Danach trennten sich ihre Wege und sie gingen neue Partnerschaften ein, um weiter für Nachwuchs zu sorgen. Diese Strategie diente vermutlich dem genetischen Wohl einer Gruppe. Je mehr Kinder die Mitglieder mit anderen Partnern hatten, umso mehr Partner stehen diesen wiederum zur Auswahl. In der seriellen Monogamie unserer Vorfahren liegen wohl die Wurzeln für die romantische Liebe, wie wir sie heute kennen. Im Zuge dieser zweckgerichteten Partnerschaft auf Zeit entwickelten sich Gefühle von Bindung und Geborgenheit, die dafür sorgten, dass einige Paare für länger zusammenblieben. Da sich das Gehirn unserer Vorfahren vor Millionen Jahren entscheidend von dem unseren unterschied, waren ihre amorösen Gefühle anders geartet. Es ist jedoch stark anzunehmen, dass die Entwicklung der romantischen Liebe in der seriellen Monogamie ihren Ausgang nahm. Blink Nummer 8. Die Evolution spielte den Liebenden in die Hände. Wann die ersten Pärchen in der Geschichte der Menschheit beschlossen, nach ihrem ersten Kind nicht gleich getrennte Wege zu gehen, lässt sich nicht mit Genauigkeit sagen. Wir wissen jedoch, dass unsere Gehirne und Körper seitdem unzählige Veränderungen durchlaufen haben, um uns auf den heutigen Stand zu bringen. Vor etwa 1,8 Millionen Jahren entwickelten unsere Vorfahren die Fähigkeit, durch Sprache zu kommunizieren. Und um romantischen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, eignet sich kaum etwas besser als Sprache. Die Entwicklung dieser Form der Kommunikation gab der Liebe vermutlich einen entscheidenden Anschub. Die Menschen konnten sich mit Worten umwerben, schmeicheln, necken und in Geschichten, Liedern oder Klatsch und Tratsch davon berichten. Mit der Evolution des Menschen wuchs auch sein Gehirn samt den kortikalen Arealen, die wir heute mit Liebe in Verbindung bringen. Davon profitierte insbesondere der Nucleus caudatus, der unter anderem auch unsere Motivation nach Belohnung zu suchen steigert. So entwickelten unsere Vorfahren auch mehr Antrieb, nach einem passenden Partner zu suchen. Je größer das Gehirn in der Geschichte der Menschheit wurde, desto länger blieben die Eltern eines Kindes zusammen. Grund dafür ist in erster Linie die Größe des Gehirns bei der Geburt. Da ein größeres Gehirn auch einen größeren Schädel zu seinem Schutz erfordert, mussten Säuglinge früher geboren werden, um durch den Geburtskanal zu passen. Ein Kind, das früher zur Welt kam, brauchte jedoch auch mehr Zeit, bis es in der Lage war, sich selbstständig zu versorgen. Dementsprechend mussten auch die Eltern länger zusammenbleiben. In dieser Zeitspanne konnten sich romantische Gefühle besser herausbilden und so wuchs auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Elternpaar langfristig zusammenblieb. Blink Nummer 9. Abenteuer und Intimität können die Liebe wieder aufflammen lassen. Unabhängig von den Errungenschaften unserer Vorfahren in puncto Partnerschaft sehen wir uns heutzutage in Beziehungen mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Liebe funktioniert manchmal ähnlich wie die Gezeiten. Während wir an einem Tag von einer Flut der Leidenschaft überschwemmt werden, kann die Anziehung am nächsten Tag schon wieder nachlassen. Liebe ist unberechenbar. Das muss aber nicht heißen, dass sie auch unkontrollierbar ist. Wir wissen mittlerweile, dass Dopaminausschüttung die Grundlage für das Empfinden romantischer Gefühle bildet. Wenn wir etwas Neues und Aufregendes tun, wird ebenfalls Dopamin freigesetzt. Ob diese Rechnung so einfach aufgeht, wie sie klingt, wollten 1974 die Psychologen Arthur Aaron und Donald Dutton herausfinden. Zwei Gruppen von Männern sollten jeweils eine Brücke überqueren und wurden danach von einer weiblichen Assistentin dazu befragt. Anschließend wurden die Teilnehmer gebeten, die Assistentin zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal für eine private Verabredung zu kontaktieren. Die erste Gruppe lief der Assistentin auf einer stabilen und wenig aufregenden Betonbrücke entgegen, während die zweite auf einer wackeligen Hängebrücke eine Schlucht überqueren musste. Sie waren vermutlich um einiges nervöser. Die Probanden, die vorher über die Hängebrücke geklettert waren, baten die Assistentin erheblich häufiger um ein Date als die Männer aus der ersten Gruppe. Die Dopaminausschüttung hatte ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die Probanden der zweiten Gruppe von ihrem weiblichen Gegenüber angezogen fühlten. Um auch nach vielen Jahren die Gefühle für den Partner zu bewahren, sollten wir uns daher darum bemühen, ein bisschen Feuer in unsere Beziehung zu bringen. Am besten funktioniert das über sexuelle Intimität. Sex stimuliert die Produktion von Testosteron, das wiederum die Produktion von Dopamin fördert und so dafür sorgt, dass uns auch nach langer Zeit die Zuneigung füreinander nicht ausgeht. Außerdem setzen Orgasmen bei Männern Vasopressin und bei Frauen Oxytocin frei. Beide Hormone tragen dazu bei, dass wir uns in dieser intimen Situation auch sicher und geborgen fühlen. Wenn wir also das Gefühl haben, dass es mit den Gefühlen in einer langjährigen Beziehung bergab geht, gibt es auf jeden Fall einen wirksamen Weg, dagegen vorzugehen. Blink Nummer 10. Wenn uns eine geliebte Person abweist, müssen wir aktiv gegen den Herzschmerz angehen. Sollte eine Beziehung jedoch gar nicht erst zustande kommen oder trotz Wiederbelebungsversuche scheitern, ist das eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt. Jeder, der schon einmal an einem gebrochenen Herzen gelitten hat, der weiß, in dieser Situation scheint alles end- und auswegslos. Aber statt uns zu Hause zu verkriechen und zu beobachten, wie die Welt an uns vorbeizieht, sollten wir lieber aktiv gegen den Schmerz vorgehen. Der Schlüssel zur Überwindung des Herzschmerzes liegt nämlich in der Ablenkung. Wir müssen versuchen, uns auf andere Gedanken zu bringen. Wenn wir von jemandem zurückgewiesen werden, geht in unserem Körper das Gleiche vor, wie wenn wir uns Hals über Kopf verlieben. Unser Serotoninspiegel sinkt und wir entwickeln eine ungesunde Besessenheit vom Objekt unserer Begierde. Genau wie die anonymen Alkoholiker gegen ihre Sucht vorgehen, so gehen wir idealerweise auch mit der erfahrenen Zurückweisung um. Indem wir uns jeden Tag aufs Neue vornehmen, nicht an das Objekt unserer Begierde zu denken, schaffen wir es Stück für Stück, uns von dem Bedürfnis danach zu lösen. Dabei helfen alltägliche Arbeiten im Haushalt ebenso gut wie ein Treffen mit Freunden. Beschäftigung lenkt uns nicht nur ab, sondern lindert auch unseren Schmerz. Mit jeder neuen Erfahrung wird in unserem Körper wieder die Ausschüttung von Dopamin stimuliert, das uns bessere Laune beschert. Das perfekte Heilmittel gegen ein gebrochenes Herz ist Sport. Körperliche Betätigung ist der ideale Weg, unseren Serotoninspiegel wieder aus den Tiefen auferstehen zu lassen. Und wer weiß, vielleicht lernen wir an der Kletterwand ja jemand Nettes kennen. Das waren unsere Blinks zu Warum wir lieben von Helen Fischer. Die Kernaussage dieses Buches ist: Um herauszufinden, warum wir lieben, müssen wir zunächst einmal die grundlegenden biochemischen Prozesse in unserem Gehirn verstehen. Dieses Wissen hilft Forschern, die Entwicklung unserer romantischen Gefühle nachzuvollziehen. Wir selbst können es nutzen, um unser persönliches Liebesleben in die Hand zu nehmen. Aus evolutionsbiologischer Sicht hat sich Liebe aus der Sorge um das gemeinsame Kind entwickelt. Über Millionen von Jahren wurden aus serieller Monogamie die festen Beziehungen, die wir heute kennen und die mit etwas Pflege und Abenteuer ein Leben lang halten können. Und hier noch ein Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Entzünde das Feuer. Wenn du merkst, dass deiner Beziehung langsam die Puste ausgeht, hilft dagegen nichts so gut wie ein bisschen Intimität. Wer erstmal anfängt, kann nicht mehr aufhören. So, wie haben dir denn diese Blinks gefallen? Uns ist es nämlich wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail mit deinem Feedback an remember@blinkist.com mit dem Titel des Buches, warum wir lieben als Betreff, und teile deine Gedanken mit uns.